Mein Thema heute habe ich genannt, Wissenschaft und Glaube, sind das Konkurrenten, Partner oder einander Fremde? Und Rolf hat sehr schön dargelegt, dass wir an kein Thema herangehen, ohne dass wir schon was mitbringen. Und so natürlich habe ich auch einiges mitgebracht, als ich mich dem Thema zugewandt habe. Und damit das transparent wird, habe ich mir vorgenommen, zunächst ein ganz kurzes Wort zu sagen, wo ich mich positioniere. Ich bin ein Laie. Ich bin ein Laie, was die Naturwissenschaften betrifft, und werde doch heute darüber reden. Ich bin auch ein Laie, was die Philosophie betrifft. Auch das kommt vor. Und im Sinne Luthers bin ich auch ein Laie, was das Verstehen der Bibel betrifft. Denn er hat ja immerhin kurz vor seinem Tod aufgeschrieben, die heiligen Schriften glaube niemand genug gekostet zu haben, der nicht 100 Jahre mit den Propheten Kirchen geleitet hat. Daher ist es ein großes Wunder, wir sind Bettler, das ist wahr. Also wenn ich so ein großer Laie bin, auf jedem Gebiet, mit welchem Recht spreche ich dann zu euch? Vielleicht seid ihr weniger Laien als ich. Was kann ich denn bieten? Meine Position, ich habe mich mit den Fragen, die die heutige wissenschaftliche Naturerklärung stellt, herumgeschlagen. Was soll ich davon halten? Dass die heutige naturwissenschaftliche Naturerklärung und die vorherrschende Theorie des Ursprungs der Welt mir als Glaubenden mit der Bibel so schwer vereinbar zu sein scheint. Was soll ich davon halten, dass das nicht zusammenzupassen scheint? Da gibt es Fragen, die mich weniger tangieren. Also ich gehöre zu denen, die sagen würden, ob die Welt in 6 Tagen entstanden ist oder nicht. Das könnte mir noch egal sein. Aber es gibt Dinge, die mir nicht mehr egal sind. Und das hat wieder mit den Konsequenzen zu tun. Also so stehe ich vor euch als ein Laie, der mit diesen Dingen sich herumgeschlagen hat, und ich will euch gern Anteil geben an meinen Überlegungen und sie zur Diskussion stellen, damit wir gemeinsam voneinander lernen können. Meine erste Frage, und wir schauen uns mal die nächste Folie an. Meine erste Frage ist, wie geht Naturwissenschaft? Im 19. Jahrhundert war das Denken so, und das ist die Zeit, als Darwins Entstehung der Arten veröffentlicht wurde, dass es für alles eine Ursache gibt. Nichts passiert einfach so. Natürlich kennen wir nicht alle Ursachen, aber prinzipiell müsste uns diese Kenntnis möglich sein. Und wenn wir genügend geforscht haben, dann kennen wir immer mehr und nähern uns dem an, dass wir alles verstehen. Denn wenn man ein Phänomen in seinen Ursachen verstanden hat, dann hat man es verstanden. Auch zu hinterfragen, dieses Axiom. Aber so dachte man. Man hat es ja deshalb verstanden, weil alles, was es gibt, gewissermaßen Gesetzmäßigkeiten folgt. Also die Fülle der Formen, Erscheinungen, alles, was es in der Welt gibt, unendlich viel, geschieht nach Gesetzen, die dem zugrunde liegen. Und wenn man viele Erscheinungen mit Gesetzen fassen kann, dann ist aus der riesigen Fülle schon mal ein ganzes Stück weniger geworden, weil die Gesetze weniger sind als Erscheinungen. Denn viele Erscheinungen folgen immer dem gleichen Gesetz. Die Fülle der Formen lassen sich also auf wenige Grundregeln zurückführen. Also ich nehme mal sowas an wie Gravitation. Nach Gravitation drehen sich alle Gestirne und fällt alles runter, was wir fallen lassen. Und das ist immer dasselbe Prinzip. Ja? Und viele Erscheinungen nach so einem einzigen guten Grundprinzip. Schöne Sache. Oder dann gibt es Wärmelehre. Was alles passiert nach den Gesetzen der Wärmelehre? Wie viel unendlich viele Erscheinungen kann man damit zusammenfassen und erklären? Oder Optik oder Chemie oder was auch immer. Vielleicht gibt es ja so eine Art Grundprinzip, das für alles gilt, was die Welt im Innersten zusammenhält. Man kann also die Fülle der Erscheinungen, Formen, Wirkungen in wenigen Grundlagen erfassen. Das war so die Idee, die die Wissenschaft im 19. Jahrhundert getrieben hat. Übrigens ist in dieser Zeit auch unsere Kirche entstanden. Wie nun kommt man zu diesen Grundgesetzen, die ja alles verstehbar machen? Wie findet man, wie es alles funktioniert? Nun, man muss die Welt erforschen. Erforschen, das geschieht durch Beobachtung und Experimente. Man sieht, was passiert, und da ist nicht jemand, der vorher festlegt, was da passieren muss. Da ist also niemand, der richtig oder falsch schon vorher definiert hat, sondern die Natur erklärt sich selbst. Kein Forscher und schon gar nicht Bibel oder Kirche hat hier das letzte Wort. Die Natur erklärt sich selbst. Merkt ihr, da steckt dieser Gedanke, Wissenschaft und Glaube sind wie Konkurrenten. Wer hat hier das letzte Wort? Ja, so hat man das im 19. Jahrhundert gedacht. Die Natur erklärt sich selbst, die Kirche soll mal bitte den Mund halten, das geht sie gar nichts an. Die Natur zeigt sich im Experiment objektiv. Die Forscher diskutieren die Ergebnisse und leiten darauf ab, was prinzipiell und grundsätzlich gilt. Und wenn man die Natur verstanden hat, dann kann man sich Maschinen überlegen, die genau das machen, was man will. Und das ist ja auch im 19. Jahrhundert passiert. Dampfmaschine und später dann Elektrizität und Motoren und Glühlampen und chemische Umwandlungen und alles Mögliche. Eine riesen Erfolgsgeschichte auf dieser Grundlage gebaut. Wer die Gesetze kennt, macht sich die Erscheinungen und Kräfte der Natur nutzbar. Eine beeindruckende Geschichte. Und meine Frage ist jetzt, wie plausibel ist eine solche Arbeitsweise? Das ist eine Frage der Wissenschaftstheorie, eigentlich eine philosophische Frage. Und auch da wage ich mich als Laie heran, ein paar ganz einfache Überlegungen vorzutragen. Wir schauen uns das nächste Bild an. Die Natur ist ein riesiger, komplexer Zusammenhang. Ein Netzwerk, wo alles irgendwo mit allem irgendwie zusammenhängt, was wir gar nicht durchschauen können. Ein riesiges Netzwerk. Und das ist das, was wir erforschen, wenn wir Wissenschaft machen, nicht wahr? Wir schauen uns also dieses Netzwerk an. Geht ja gar nicht. Also, wir wählen aus der Fülle der Erscheinungen, Ereignisse und so weiter eins an, das nächste Bild bitte, das wir jetzt genauer anschauen wollen. Das wählen wir aus. Eins aus diesem Riesennetzwerk. Automatisch wird jetzt natürlich alles ausgeblendet, was rechts und links und oben und unten dahinter noch ist. Das ist jetzt nicht im Fokus. Das wollen wir mal jetzt nicht anschauen. Das geht ja auch gar nicht anders, nicht wahr? Man kann ja nie alles mit einmal sehen. Man muss ja auswählen. Der wissenschaftliche Zugang zur Welt ist eine Reduktion der Vielfalt, ist eine Fokussierung aufs Detail. Ganz natürlich. Das sehen wir schon an unserem Körper. Seht, die Augen haben wir vorn. Das ist gut so, denn dann können wir uns einander zuwenden. Allerdings auch voneinander abwenden. Wenn wir uns einer Sache zuwenden, dann sehen wir nicht mehr, was daneben und was hinter uns ist. Und auch unser Gehirn ist so eingerichtet, dass es Informationen sortiert, bewertet, scheinbar unwichtig ist, zurückdrängt, meistens sogar vergisst. Und das ist gut so. Wenn wir nichts vergessen würden, wir würden alle durchdrehen. Wir würden uns nicht mehr zurechtfinden. Die Eindrücke, die auf uns einstürmen jeden Tag, sind so vielfältig. Das würde kein Mensch aushalten. Aber unser Gehirn kriegt das hin, das Wichtige auszufiltern, uns bewusst zu machen, das andere vielleicht halbbewusst zu speichern, falls es mal gebraucht wird. Und das Allermeiste ist weg. Oder wisst ihr noch, wie viele Menschen euch auf der Straße heute schon begegnet sind? Nee, ne? Aber das ist ja auch nicht wichtig. Also, alles funktioniert über Fokussierung, über Zuwendung und damit auch immer um Abschneiden und Ausgrenzen von Verknüpfungen. Die wissenschaftliche Untersuchung geschieht ja in der Regel unter Laborbedingungen, damit nämlich die Ereignisse, die jetzt da passieren sollen, nicht irgendwo beeinflusst werden durch irgendetwas, was ich gar nicht untersuche. Also wird das möglichst von allen Umwelteinflüssen ignoriert, kommt in einen Glaskolben oder in eine Petrischale oder es wird keimfreie Laboratmosphäre geschaffen, nicht wahr? Damit das Experiment nun wirklich an der Sache bleibt, also ausgegrenzt wird aus dem Normalfall. Experimente sind immer Reduktion der Komplexität durch Herauslösen aus Kontext, durch Zertrennen von eigentlich vorhandenen Netzwerken. Die Natur zeigt sich in der Wissenschaft nicht objektiv, wie man im 19. Jahrhundert dachte. Sie zeigt sich noch nur da, wohin der Forscher sich fokussiert. Und so wird doch nur ein kleiner Ausschnitt sichtbar. Schauen wir uns das an. In der Auswahl steckt eine subjektive Entscheidung des Forschers. Immer. Das kann man gar nicht verändern. Das ist nicht negativ, das ist einfach so. Die hängt zum Beispiel davon ab, was gerade dran ist, was gerade in der Welt diskutiert wird, welche Stimmung ist, welche Fragen die Leute haben und sehr häufig auch davon, wofür Geld da ist. Subjektiv. Die Forschung muss sich fokussieren. Was machen wir da? Kann man denn diese Reduktion dadurch aufheben, indem man eben ganz viele Wissenschaftler hat, die alle jeweils was Verschiedenes erforschen und jeder ist Experte auf seinem Gebiet und dann setzt man die vielen Punkte zusammen und versteht dann die Welt. Nein, so geht's nicht. Denn die Natur ist ja nicht ein Nebeneinander von vielen Einzelerscheinungen, sondern ein Miteinander, ein vernetztes System, ein Vorgang, der in einen Kontext eingebettet ist, ist immer mehr als die vielen Einzelereignisse. Also zum Beispiel, wenn man ein einzelnes Molekül anschaut, dann weiß man nicht und kann an diesem einzelnen Molekül nicht feststellen, was passiert, wenn man viele von der Sorte hat. Das ist nicht dasselbe. Also denkt mal an ein Wassermolekül. Ist ein Wassermolekül Dampf oder flüssig oder ist es Eis? Das ist gar nicht von dem. Das wird erst relevant, wenn man viele hat und eine entsprechende Temperatur dazu. Also kann man doch nicht sagen, ich gucke das Wassermolekül an, diesen einen Punkt, diesen Fokus auf das eine und dann weiß ich alles. Nee, ich muss auch immer noch bedenken, dass es Vernetzungen gibt, die man eigentlich alle mitbedenken muss. Kann man doch aber gar nicht bei dieser riesigen Welt. Wenn man also alles so genau isoliert, Stoffe einzeln untersucht, dann bleibt immer noch die Frage offen, was machen die denn, wenn sie nun gemeinsam auftreten? Also wir kennen Enzyme, wir kennen Katalysatoren, Adhäsionen und all diese Dinge. Das ist doch alles auch noch Teil der Welt. Im Kontext kommt etwas hinzu, was vorher nicht da war. Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Na, das haben wir schon öfter gehört, nicht wahr? Niklas Luhmann hat ja mit seiner Systemtheorie für die Soziologie das ganz stark hervorgehoben. Was nützt das, wenn ich mir den Patienten angucke und nicht sehe, in welchem Netzwerk der steht? Aber das gilt für jede Wissenschaft. Also wir treffen die Wirklichkeit nur sehr begrenzt, sehr beschränkt, wenn wir einzelne Phänomene isoliert betrachten. So wird eben ganz viel nicht sichtbar, was aber auch zur Wirklichkeit gehört. Und selbst wenn man komplexere Phänomene studiert, also sozusagen ein System anschaut, dann ist immer noch nicht das Ganze im Blick, denn man müsste die ganze Welt als eine Einheit sehen. Aber wer kann das? Das hat uns auch die Umweltproblematik in den Fokus gerückt. Wie ein Eingriff irgendwo, sagen wir mal, hier ist ein Schädling und da müssen wir ein bisschen Gift spritzen und dann ist er wieder weg. Wie das das ganze System beeinflusst und dann erschrecken wir, was haben wir jetzt angerichtet. Bloß wir können ja nicht das Ganze sehen. Beobachtung ist bei uns immer Reduktion, immer Ausblenden und wir merken es oft erst hinterher. Die Evolutionstheorie ist entstanden aus dem Fokus auf Einzelerscheinungen. Geht ja auch gar nicht anders. Ein Individuum, das in einer bestimmten Umwelt lebt und wo dann eine Mutation passiert, die sich dann als Vorteil erweist. Ja, klar, das ist logisch und stimmig. Aber was machen wir jetzt mit sowas wie Symbiose? Wo passiert denn das? Das ist ja mehr als ein Individuum. Gut, dann gucken wir uns die kleinen Systeme an, die symbiotisch miteinander umgehen. Aber trotzdem ist das noch nicht alles. Und das ganze Ökosystem wurde gar nicht so dolle beachtet. Nächste Folie. Aus den Ergebnissen der Experimente werden dann neue Fragen entwickelt und daraus ergeben sich neue Experimente und dann entsteht sozusagen eine Sammlung. Und aus dieser Sammlung, wenn die von den Wissenschaftlern ausgewertet wird, entstehen dann Theorien. Das nächste. Ihr seht also hier, wie ausgewählte, fokussierte Punkte aus dem Netzwerk der Welt miteinander verknüpft werden und dann entstehen Theorien, die man sagt, das hängt mit dem so und mit dem so zusammen. Das hat Auswirkungen. Diese Theorien, die so entstehen, haben dann die Folge, dass man neue Experimente macht. Dass man also die Zusammenhänge nochmal neu sehen kann, die jetzt geschaffen wurden durch die Theorie und dann auch Versuchsanordnungen aufbaut und Apparate, um diese Versuchsanordnung zu prüfen, um bereits Schlussfolgerungen sichtbar zu machen. Das ist also schon bereits eine Anwendung der Theorie. Ich will sagen, das, was aus den Theorien geschlussfolgert wird, baut auf der Theorie auf. Und die Versuchsanordnungen, die man dann daraufhin macht, sind also ein Ergebnis der menschlichen Kombination. Also man könnte sagen, auch das ist nicht objektiv, sondern ist auch ganz stark beeinflusst von den Theoriebildungen, die von Menschen kommt. Das ist im Kopf konstruiert und dann probiert man es. Theorien sind also immer menschliche Konstruktionen. Da müsste man also das Fazit ziehen, Wissenschaft ist immer auch subjektiv, weil durch Menschen ausgewählt wird, worauf man fokussiert und weil die Wissenschaftler ausgehend von den bisherigen Erkenntnissen die Daten zu Theorien verknüpfen. Ich habe hier ein Zitat von Heisenberg, der geschrieben hat, dass wir nicht von der Tatsache absehen können, dass die Naturwissenschaft vom Menschen gebildet ist. Die Naturwissenschaft beschreibt und erklärt die Natur nicht einfach so, wie sie an sich ist. Sie ist vielmehr ein Wechselspiel zwischen der Natur und uns selbst. Sie beschreibt die Natur, die unserer Fragestellung und unseren Methoden ausgesetzt ist. Diese Subjektivität der Naturwissenschaft darf man den Forschern nicht vorwerfen. Sie ist unvermeidlich, das geht gar nicht anders. Ohne Aufmerksamkeit auf ein ausgewähltes Phänomen und auf Ausblendung anderer Phänomene gibt es keine Forschung und ohne Konstruktion von Zusammenhängen führen ja die Beobachtungen nicht zu irgendetwas. Was machen wir jetzt, wenn das so subjektiv ist? Nun, da gibt es einen Vorschlag, den ich für den vernünftigsten halte, eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Und den hat Karl Popper formuliert in seiner Logik der Forschung. Wie kommt man zu gültigen Erkenntnissen über die Natur? Welche Theorie ist nun richtig? Und er schlägt folgendes Verfahren vor. Man beobachtet und stellt dann eine Theorie auf, eine Hypothese. Und diese Hypothese wird überprüft, indem man aus der Theorie konkrete Folgerungen ableitet und die dann im Experiment prüft. Also es genügt nicht, dass die Theorie plausibel ist. Davon gehe ich mal aus, dass die plausibel sind, denn die Forscher, die das machen, sind ja keine dummen Leute. Die wissen schon, was sie tun. Aber wenn sie plausibel ist, reicht es nicht, sondern sie muss sich noch bestätigen in aus dieser Forschung abgeleiteten Experimenten. Und das geht nur, wenn man eine Prognose macht und dann prüft, ob sie kommt. Also, nächstes Bild. Ich habe jetzt mal hier zwei zusätzliche Punkte postuliert, von denen man noch nicht weiß, ob die stimmen. Die sind also, bauen auf dem gefundenen Naturwissen auf, aber sind auch subjektiv, indem sie einfach eine These sind, die die Forscher so aufstellen. Und dann wird ein Experiment gemacht und da soll sich zeigen, ob das so stimmt, ob das so geht. Das kann man nur dann erkennen, wenn das Experiment so aufgebaut wird, dass man ja, nein sagen kann. Also wenn man sagen würde, das, was dabei rauskommen muss, muss rot aussehen und dann sieht es blau aus, dann war die Theorie nicht gut. Und wenn man sagen würde, das ist rot und es wird rot, dann kann man sagen, die Theorie ist in Ordnung, wenigstens an diesem Punkt. Wenn man aber sagt, das muss schön aussehen, da kann man dann geteilter Meinung sein. Oder wenn man sagt, es muss was bei rauskommen, das nützt gar nicht. Versteht? Also es muss schon sehr konkret formuliert sein. Das heißt, die Beobachtung der Theorie geschieht über überprüfbare, konkrete Vorhersagen. Wir machen das mal hier, versuchen das sichtbar zu machen. Also, nächstes Bild. Ein Punkt ist experimentell überprüft, hat gezeigt, das kommt tatsächlich raus, was man vorher gedacht, berechnet, erwartet hat. Stimmt also, bestätigt die Theorie. Nächste Bit. Nächste. Ah, der Punkt, den man erwartet hat, kommt nicht. Also, nächste. Theorie falsch. Wenn ein Experiment schief geht, ist die ganze Theorie falsch. Muss man noch mal ran. Ein Fehler falsifiziert die ganze Theorie. Es geht also darum, zu falsifizieren, zu sagen, es ist falsch. Wenn ein Punkt richtig ist, was hat man dann gewonnen? Naja, immerhin etwas. Man kann sagen, dieser Punkt lässt sich in meine Theorie einbauen. Sie ist bisher immer noch richtig. Aber weiß ich, was beim nächsten ist? Weiß ich, was beim übernächsten ist? Ich müsste ja die ganze Welt prüfen. Geht doch gar nicht. So nähert man sich also durch ganz unterschiedliche Fragestellungen, Experimente der Wahrheit der Natur an, erreicht sie aber nie. Man kann ja alle möglichen Folgerungen experimentell prüfen. Aber es könnte ja immer noch ein Fall plötzlich auftauchen, der nicht stimmt, den man noch nicht ausprobiert hat. Also, mein Fazit, nächste. Die Aussagen der Wissenschaft auf dieser Ebene betrachtet, können immer nur Näherungswerte sein, sind immer nur Wahrscheinlichkeitsrichtigkeiten. Man kann sicher sein, das geht, dass eine Theorie nicht stimmt. Aber man kann nie ganz sicher sein, dass sie stimmt. Wenn ich jetzt an die Evolutionstheorie denke, dann gibt es eine Fülle von Literatur, die die Evolutionstheorie auf die Geschichte anwenden, auf die Kulturgeschichte anwenden und auf alles Mögliche. Und eine Fülle von beeindruckenden Daten sammeln, die alle in diese Theorie wunderbar reinpassen. Ja, aber diese Daten sind nicht falsifizierbar. Das ist also, ja, das könnte sogar auch passen. Aber ich müsste ja eine wertige Prognose machen, die man messen kann, wo man sagen kann, rot oder grün, ein Meter lang oder bloß einen halben, irgend sowas, ja, was man messen kann. Erst dann weiß ich, ob mein Experiment was gebracht hat. Und wenn ich jetzt in der Lage bin, sagen wir mal, die Entwicklung des Menschen aus den Vorfahren, den Zuwachs an Intelligenz und sowas alles, die Entwicklung, dass der Mensch sprechen lernt aus Lautverbindung, dass man das alles erklären kann als Möglichkeit, lässt sich ja nicht falsifizieren. Stützt die Theorie eigentlich gar nicht. Man kann ja immer irgendwas als Folgerung der Theorie proklamieren. Übrigens ist das in der Bibelauslegung auch so. Das ist dort ganz genauso. Wir können auch nur fokussieren und gucken, was steht denn da. Und dann können wir das ins Verhältnis zueinander setzen und dann machen wir eine Theorie draus und sagen, so ist das in der Bibel gemeint. Und das kann immer sein, dass ein Text falsch verstanden ist oder dass wir eine Stelle finden, die ganz und gar dagegen spricht. Wir nähern uns also an. Das ist alles ganz normal. Aber es soll uns bewusst sein, was wir hier tun. Kann man das Prinzip der Falsifikation, wie Popper das fordert, auf die Theorien der Weltentstehung anwenden? Nein, das kann man nicht. Warum nicht? Das Prinzip der Falsifikation geht nur bei wiederholbaren Prozessen. Also nur bei etwas, wo ich die Gesetze, die dahinter stehen, kenne und sage, so läuft das ab und deswegen muss das hier rauskommen. Und wenn das rauskommt, dann weiß ich, mein Gesetz stimmt, es hat sich wieder mal bestätigt. Aber wenn man überhaupt nicht weiß, was rauskommt, also nichts vorhersagbar ist, Ursprungssituationen sind nicht vorhersagbar. Ursprung, wo etwas passiert, was noch nie passiert ist, was noch nie da war, das kann man nicht voraussagen. Also, ich nehme mal ein Beispiel. Man kann erforschen, wie ein Gewitter entsteht. Kein Problem. Man kann auch Theorien darüber aufstellen, wo ein Blitz eher einschlägt und wo wahrscheinlich weniger. Das kann man ja im Labor prüfen mit elektrischen Ladungen. Das ist gar nicht schwierig. Aber man kann nicht wissenschaftlich erforschen, wann der Blitz in dieses Haus einschlägt. Das kann man nicht. Das ist eine Situation, die geht nicht berechenbar nach irgendeinem Gesetz. Das passiert oder nicht oder nie oder zweimal im Jahr oder zweimal in 10 Jahren, keine Ahnung. Weil die konkreten Bedingungen des Gewitters, die Ladung, die Temperaturen, der Wind, die räumliche Verteilung der Wolken, all das, was da eine Rolle spielt, einmalig sind. Nicht vorhersagbar. Und deswegen gibt es da keine Theorie dazu. Geht auch gar nicht. Das geht ja auch nicht unter Laborbedingungen auszuprobieren. Die Entstehung der Welt ist so etwas wie so ein Blitzeinschlag irgendwo, den man nicht voraussehen kann. Der Ursprung des Lebens, die Entstehung der Arten, alles Ursprungssituationen, wo diese strenge Wissenschaftlichkeit überhaupt nicht geht. Heisenberg formuliert es so: Kausalität kann immer nur spätere Vorgänge durch frühere erklären, aber nie den Anfang. Das ist im Grunde genommen sehr simpel, nicht wahr? Aber das muss man wissen, wenn es um solche wissenschaftlichen Fragen geht zur Schöpfung. Ich gehe jetzt einen Schritt weiter. die Wissenschaftler, die sich mit der Entstehung des Lebens, des Menschen, der Welt überhaupt beschäftigen, wie gehen die denn damit um? Die wissen das doch auch. Die brauchen einen weiteren Faktor, nicht bloß die Gesetzmäßigkeiten, die man halt kennt und weiß, was daraus kommt, sondern sie sagen, es gibt den Faktor Zufall. Nur so kann man Ursprungssituationen erforschen. Zufall spielt halt eine Rolle. Im 19. Jahrhundert hat man gedacht, dass auch die komplexesten Vorgänge irgendwann theoretisch verstanden werden und vorhersagbar werden. Das Kausalitätsprinzip, alles hat Ursache und Wirkung, das beherrschte das Denken so stark, dass man sagt, na klar, wir wissen nicht alles und manches sieht aus wie Zufall, aber wenn wir mal dahinter gekommen sind, dann werden wir es verstehen. Und verstehen war dann so etwas wie die Ursache verstanden haben. Auch das ist schon wieder eine Reduktion. Ich meine, wenn ich weiß, wie die Saiten der Geige schwingen und Töne erzeugen, habe ich dann Vivaldis für Jahreszeiten verstanden. Also geht es ja auch nicht, nicht wahr? Oder wenn ich die biologischen und chemischen Vorgänge verstanden habe, habe ich dann Schokolade verstanden? Also das ist ja noch ein Ding mehr dabei. Ja? Aber gut, lassen wir das. Zu den komplexesten Erscheinungen, nächstes Bild, gehören chaotische Systeme, also Strömungen von Luft, von Wasser, Verwirbelungen, Sturmexplosionen, Bewegung von Teilchen in heißen Körpern, all das, das ist sehr komplex und eigentlich chaotisch, also da kann man nichts vorhersagen. Und das wird ja sorgfältig erforscht, solche Erscheinungen werden sehr erforscht. Ganz verständlich, seht mal, Strömungen, die Wirbel bilden, an Autos zum Beispiel oder an Flugzeugen, kosten enorm viel Energie. Also was macht man? Man erforscht, wie kann man die Strömungen so lenken, dass nicht so viel Energie verloren geht. Sehr sinnvoll. Am besten wäre doch, man würde sie ganz weglassen. Kann man die Verwirbelungen, also die kleinsten Abweichungen, die sich hochschaukeln zu Wirbeln, kann man das nicht abschaffen? Kleinste Abweichungen, kann man die abschaffen? Nein, man kann sie nicht abschaffen. Nächste. Und das ist ein Ergebnis, so wie ich es verstanden habe, der Quantentheorie, die sagt, es gibt keine Gesetze für die Entstehung der kleinsten Abweichungen. Die entstehen zufällig und das Kausalitätsprinzip ist nicht anwendbar. Bei kleinsten Teilchen innerhalb des Atoms sind die Verhältnisse unbestimmt. Die kleinsten Teilchen können, ja, sie sind da, man kann sie ja zeigen und sie kann man sichtbar machen durch komplizierte Apparate, aber sie haben eben Eigenschaften, von denen ich nie genau weiß, wie die jetzt im Moment sind. Oder zumindest, wenn ich eine weiß, weiß ich die anderen nicht. Man kann die auch messen. Aber wenn man sie messen will, bleibt vieles unklar. Sie haben diese Erscheinung dann eben nur in dem Experiment. Mache ich ein anderes Experiment, haben Sie andere. Und wenn man kein Experiment macht, was haben Sie dann? Gar nichts. Sie haben die Eigenschaften nicht. Nicht nur, dass man sie nicht weiß, Sie haben sie noch nicht. Sie haben Möglichkeiten, die man ja weiß. Und die Möglichkeiten haben auch bestimmte Wahrscheinlichkeiten. Auch okay. Aber welche sie nur haben, keine Ahnung. Ich stelle mir das laienhaft so vor. Und jetzt machen wir das mal hier an der Leinwand. Ich habe hier eine Blackbox. Und ich sage euch, in diesem dunklen, verschlossenen Kasten ist ein Chamäleon. Und das Chamäleon sitzt in diesem Kasten und da sind Lampen drin und die kann ich anschalten und dann sehe ich das Chamäleon. Zum Beispiel habe ich da drin eine rote Lampe. Machen wir die mal an. Da ist es. Lampe wieder aus. Jetzt mache ich eine grüne Lampe an. Da ist es. Lampe aus. Jetzt mache ich eine gelbe Lampe an. Da ist es. Lampe aus. Welche Farbe hat das Chamäleon jetzt? Welche hatten das überhaupt? Falsche Frage, nicht wahr? Also, so stelle ich mir das mit den winzigen Teilchen vor, wobei die nicht bloß Farben haben, sondern die haben noch ein paar mehr Eigenschaften, die alle noch miteinander korrelieren. Und wenn ich das eine sehe, ist das andere unklar. Also, ja. Das heißt, das ist ein so komplexer Vorgang und da gibt es so viele Möglichkeiten und ich kann sie zwar messen, aber nie alle zusammen und die Beobachtung eins schließt das andere aus, weil durch die Beobachtungsinstrumente schon etwas hervorgerufen wird, so wie meine Lampe das Chamäleon hier gefärbt hat. Also was soll ich jetzt machen? Nächste. Das Ergebnis ist, dass die Wahrscheinlichkeiten nur statistisch erfassbar sind, weil unsere Welt aus ganz vielen Atomen besteht, und zwar jedes bisschen, was wir sehen, schon aus ganz vielen, setzen sich die größten Wahrscheinlichkeiten durch. Also als Mensch bestehen wir aus ungefähr 8 × 10^27 Atomen. 10^27 ist eine ganze Menge viel. Ich habe mal nachgeschlagen, eine Trilliarde hat 21 Nullen und das wären jetzt 27 Nullen. So viel, also wie viel eine Trilliarde ist, habe ich mir auch nicht vorstellen. Das ist so, als wenn man würfelt. Würfel hat 6 Seiten, man weiß nie, welche kommt. Wenn ich 6 Millionen mal würfel, würde wahrscheinlich jede Zahl eine Million mal kommen, so Pi Daumen. Aber wer würfelt schon 6 Millionen Mal? Da würde auch ein Würfelspiel keinen Spaß mehr machen. Deswegen ist es ja so spannend. Wir würden also eigentlich nie wissen, was Sache ist, wenn nicht immer ganz viele Atome gewissermaßen die Wahrscheinlichkeit herausholen, die drinsteckt. Aber weiß man's? Ob ich nun gerade der Fall bin, wo es mal ein bisschen anders ist? Wir merken die Zufälligkeiten nicht, weil es im täglichen Leben mit so riesigen Anhäufungen von Molekülen, Atomen sich handelt, dass die Statistik sich einfach so auswirkt, dass es wie ein Gesetz aussieht. Aber Naturgesetze sind im Grunde auch nichts anderes als Wahrscheinlichkeiten. Und nicht nur wegen menschlicher Subjektivität, sondern weil das in der Natur der Sache so steckt. Das ist nicht so, dass man später bei intensiver Forschung nochmal in die Lage kommen wird, über die kleinsten Teilchen der Atome nun genau zu wissen, was Sache ist. Sondern es gehört zur Natur dieser kleinsten Teilchen, dass sie unbestimmt sind und bleiben. Der Zufall gehört also zu unserer Welt dazu. Anton Zeilinger ist so ein Nobelpreisträger in der Quantenphysik und der hat in einem Vortrag betont, dass es echten Zufall gibt und nicht nur als Resultat unserer Unkenntnis, ist eine der wichtigsten Erkenntnisse des 20. Jahrhunderts. Der Zufall, von dem wir wissen, dass er nicht erklärbar ist. So, und jetzt gehen wir zu den Anfangserscheinungen, zu den Ursprüngen. Anfangserscheinungen kann man eigentlich nur mit Zufall erfassen. Denn die leiten sich ja nicht aus irgendwelchen Gesetzen ab. Weltall, Leben. Aber auch, was Menschen machen oder was an Kunst geschaffen wird. Evolutionstheorie kann nicht kausal erklärt werden. Man kann nicht erklären, warum es uns gibt. Man kann vielleicht die Möglichkeit unserer zufälligen Entstehung zeigen. Dass das innerhalb der Möglichkeiten war. Dann müsste man noch klären, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist. Aber damit ist überhaupt noch nicht gesagt, ob es so kommt und ob es so stimmt. Wenn die Wahrscheinlichkeit nicht zu gering wäre, dann wäre es ja nicht auszuschließen, dass auf diesem Weg über einen zufälligen Anfang unsere Welt entstand und die Menschen schließlich. Aber es geht hier nicht um ein Gesetz, das die Entstehung der Welt und des Lebens erklärt. Das geht überhaupt nicht. Das geht schon wissenschaftstheoretisch nicht. Deswegen fühle ich mich nicht ganz wohl, wenn wir immer so als Argument austauschen, gibt es hier eine wissenschaftliche Erforschung der Entstehung des Lebens oder der Entstehung der Welt? Das geht eigentlich gar nicht. Sondern wir müssten immer davon ausgehen, dass wir hier über etwas reden, was nur nach unseren Worten zufällig passieren kann, mit mehr oder weniger Wahrscheinlichkeit. Es lässt sich kein Gesetz nachweisen, wie alles entstand. Wenn man annimmt, dass ein Schöpfer am Werk war, dann ist der Anfang der Welt leicht zu erklären. Einem Schöpfer ist alles möglich. Und der hat ja nicht nur Zufall, sondern der hat auch Absicht. Aber kann man der Natur Absicht zumuten? Das wird oft so gemacht. Dann heißt es, ja, die Natur ist intelligent und die hat das und das entwickelt. Aber da wird ja eigentlich etwas, was nur für Intelligenzen gilt, in die Natur hineinprojiziert, weil man das Ergebnis hat. Richtiger wäre zu sagen, per Zufall hat sich so ergeben. Und dann kommt gleich die Frage nach der Wahrscheinlichkeit. Der Schöpfer kann natürlich die Welt so einrichten, dass es auf dieser Welt auch Menschen geben kann. Und wenn man davon ausgeht, dass alles nur Zufall ist, dann muss man damit fertig werden, dass die Bedingungen, die wir im Weltall und auf der Erde vorfinden, sehr fein darauf abgestimmt sind, dass es uns geben kann. Kleinste Veränderungen in ganz vielen Parametern würden dazu führen, dass kein Zufall mehr etwas daran ändern könnte, dass es Leben auf der Erde gibt. Mit anderen Worten, es müssten eine ganze große Reihe günstiger Zufälle zusammenkommen, dass die Welt so geworden ist, wie wir sie heute vorfinden. Damit hat sich ganz besonders Stephen Hawking auseinandergesetzt. Ihr habt vielleicht sein Buch gelesen oder gehört davon, war mal ziemlicher Hype, eine kurze Geschichte der Zeit. Und diese Frage stellt er in diesem Buch sehr intensiv. Also er geht von der Theorie eines Urknalls aus. Die Welt hat einen chaotischen Anfang, eine Art Explosion. Eine ungeheure Massenkonzentration auf einem Punkt mit ungeheurer Hitze und Energie. Und dieser Punkt explodiert. Und das Weltall dehnt sich seitdem aus. Und bei diesem Anfang reagiert der reine Zufall, wie bei Explosionen eben. Kleinste Unregelmäßigkeiten, die man nie steuern kann, führen zur Bildung von Dichtekonzentrationen. Und die wiederum bilden sich dann zu Galaxien und die wiederum haben dann ihre Sterne und die wiederum haben ihre Planeten und irgendwo ist der Mensch dann auch da. Man könnte dann sagen, ja, da ist viel Zufall zusammen. Aber warum ist das Universum so gleichförmig, wie es von den Astronomen gesehen wird? In jede Richtung sieht es genauso aus. Ist das erwartbar, wenn ein chaotischer Anfang irgendwas in die Welt schleudert und da Unregelmäßigkeiten entstehen und ohne Unregelmäßigkeiten würden gar keine Galaxien entstehen? Zweitens, warum hat das Universum mit genau der Expansionsgeschwindigkeit begonnen, die weder zu groß noch zu klein ist? Das ist so, wäre sie zu groß, wäre das alles auseinandergeflogen, es hätten sich nie irgendwelche Himmelskörper gebildet. Wäre sie zu klein, dann wären die Kräfte, die das auseinandertreiben, zu schwach gewesen und alles wäre wieder in sich zusammengefallen. Also die Gravitation hätte das alles wieder in sich aufgesogen. Sie muss genau die Geschwindigkeit haben, die nicht zu groß ist, dass alles verloren geht und nicht zu klein, dass alles wieder zusammenfällt, sondern dass genau die richtige Geschwindigkeit in der Mitte ist. Und die ist der Fall. Hawking sagt, wäre die Expansionsgeschwindigkeit nur um ein Hunderttausendstel-Millionstel kleiner gewesen, sehr wenig, so wäre das Universum wieder in sich zusammengefallen, bevor es seine gegenwärtige Größe erreicht hat. Winzigste Differenzen. Zufall? Ja, sicher, kann das sein. Aber es ist schon ganz schön extrem, ne? Die Wahrscheinlichkeit, dass es genau diese exakte Geschwindigkeit hat, die unser Weltall braucht, damit es existiert, nach diesem Schema. Dann sagt er, eine mögliche Antwort wäre, dass Gott den Anfangszustand des Universums aus Gründen gewählt hat, von denen wir nicht hoffen können, sie zu verstehen. Okay. Aber er zieht es vor, eine andere Deutung zu suchen. Es ist schwer vorstellbar, wie derartige chaotische Anfangsbedingungen ein Universum hervorgebracht haben sollen, das in großem Maßstab so einheitlich und regelmäßig ist wie das unsrige. Ja, was soll man jetzt machen? Er überlegt, ob wir nicht vielleicht zufällig in einem Teil des Universums leben, das zufällig regelmäßig ist, während andere Teile eben unregelmäßig sind. Sehr viel Zufall kommt jetzt noch dazu. Das nächste Bild, bitte. Und dann sagt er, was können wir aber anderes erwarten, als dass das Weltall, das wir sehen können, regelmäßig ist und Sonnensysteme wie unseres hat. Wäre es anders? Gäbe es uns nicht. Moment. Wäre es anders, gäbe es uns nicht. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit ist so exakt. Und wenn es anders wäre, würde es ja auch niemand studieren können. Und er hat dafür ein Wort. Er nennt das anthropische Prinzip. Hawking weiter. Das ähnelt ein wenig der Situation eines reichen Menschen, der keine Armut sieht, weil er in einem reichen Viertel wohnt. Das ist ein Beispiel für die Anwendung des anthropischen Prinzips, ist eine Art und Weise, wie man erklärt, dass der Urknall vor ungefähr 10 Milliarden Jahren stattfand. Es dauert eben so lange, bis sich intelligente Wesen entwickeln. Ende des Zitats. Also was heißt denn das? Es gibt eine Anzahl von Naturkonstanten, Lichtgeschwindigkeit, Ladung des Elektrons und alles sowas, die sehr fein darauf abgestimmt zu sein scheinen, dass sie die Entwicklung des Lebens ermöglichen. Das kann man als Beweis, Hawking, als Beweis für den göttlichen Ursprung der Schöpfung und der Naturgesetze werten. Oder als Beleg für das anthropische Prinzip. Anthropisches Prinzip, das heißt, man sagt, das ist ein Zirkelschluss. Nicht wahr? Man sieht etwas, weil man es zu sehen voraussetzt. Wissenschaftlich ist das eigentlich nicht, aber im menschlichen Leben was ganz Normales. Das machen wir sehr häufig so. Wir sehen, weil wir es so erwarten. Und das hilft uns auch im Leben, weil wir so gewickelt sind. Der Zufall ermöglicht also die Entstehung von bisher nicht Dagewesenem und ist erklärbar als eine Möglichkeit, auch die Welt zu deuten. Der Beweis, dass es so entstanden ist, ist, dass wir da sind. Das ist natürlich auch für Hawking unbefriedigend. Der wäre nicht ein genialer Wissenschaftler, wenn er das nicht merken würde. Die Wahrscheinlichkeit, dass niemand die Gleichmäßigkeit, die präzise Geschwindigkeit und so weiter, die Naturkonstanten bewusst gewählt hat, macht die Entstehung der Welt, des Lebens des Menschen sehr unwahrscheinlich. Warum das Universum gerade auf diese Weise angefangen haben sollte, wäre sehr schwer zu erklären, sagt er, ohne das Eingreifen eines Gottes anzunehmen. War alles nur ein glücklicher Zufall? Und deswegen wendet er sich der Frage zu, wie wahrscheinlich ist denn das überhaupt? Und versucht ein Modell, um die Wahrscheinlichkeit, dass es so kommen musste, zu erhöhen. Aber das ist halt auch nur ein Versuch, von der Voraussetzung her, von der man herangeht, rauszukriegen, was rauskommt, was ich sehen möchte. Objektiv ist das nicht. Aber wer kann schon objektiv sein? Wer ja auch nicht. Noch einen Schritt weiter. Der Vorteil einer Theorie, einer wissenschaftlichen Theorie, ist der, dass sie viel erklären kann. Je mehr sie erklären kann, für die Erstehung der Welt, und Gott kommt nicht vor, dann fehlt in dieser Erklärung ein Faktor, den die, die an Schöpfung glauben, mit drin haben müssen. Es muss ja einen Gott geben. Eine Erklärung, die ohne diesen Faktor auskommt, hat laut Wissenschaftstheorie einen Vorteil. Sie ist einfacher, sie kann weniger oder sie kann das Viele mit weniger erklären. Auch das ist ein gewisses Vorurteil, nämlich dass diese Vereinfachung der Theorie, dass sie mit wenig Mitteln viel erklärt, das Richtige ist. Einen besseren Erklärungswert hat, einen höheren Erklärungswert hat. Die Wirklichkeit ist eigentlich dagegen. Die Wirklichkeit ist die, dass die Dinge in der Regel noch viel komplexer sind, als wir dachten. Aber es ist schöner, mit wenig viel erklären zu können. Und deswegen suchen die Forscher möglichst vieles zusammenzudenken und haben großen Erfolg damit. Also zum Beispiel die Kräfte, die in den Atomen wirken und in der Welt wirken, die sieht man zusammen als eins. Oder das, was man als zweierlei gedacht hat, also zum Beispiel Masse und Energie, die kann man ineinander umrechnen. Das ist im Grunde eins. Oder Zeit und Raum passen eigentlich, es ist auch im Grunde eins. Man kann zusammenrechnen, obwohl das für uns schwer vorstellbar ist. Also ihr versteht, das ist schon schön, so in wenigem alles zu sehen. Und das macht die Freude groß, wenn man eine Theorie hat, wo man einen Faktor weniger braucht. Also Gott zum Beispiel. Aber ein Beweis ist das auch nicht. Es ist auch eigentlich nur ein Vorurteil. Ich ziehe also mein Fazit. Mein Fazit ist, wir als Gläubige sollen bescheidener sein in unserer Behauptung, wir wissen Bescheid. Wir wissen gar nicht viel. Und auch wenn wir in der Bibel lesen, wissen wir nicht viel. Ich habe das versucht, heute Vormittag zu zeigen. Und Wissenschaftler, die ganz intensiv mit großer Hingabe und großer Genauigkeit die Welt erforschen über diese Fokussierung, Theoriebildung, Falsifikationsprüfung, die müssen am Ende auch bescheidener sein und sagen, wir wissen im Grunde ganz wenig. Und alles, was wir bisher gefunden haben, reißt viel mehr Fragen auf, als wir beantworten können. Und gute Wissenschaftler wissen das auch und sagen das auch. Und manche, die gerne diese Ergebnisse für die bare Münze nehmen, die stellen dann irgendwas zusammen und interpretieren das als wissenschaftliches Ergebnis. Aber das ist gar nicht so. Es ist alles ein Suchen und Tasten. Und diese Bescheidenheit bringt uns eigentlich Wissenschaft und Glaube ins selbe Boot. Wir sind in derselben Position. Wir schauen und wissen ganz wenig und prüfen mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, ohne sagen zu können, wir haben es jetzt. Und das, finde ich, ist ein wichtiger Impuls für uns, die wir uns mit der Frage beschäftigen, für mich jedenfalls, dass ich mir bewusst werde, wie wenig ich eigentlich wissen kann. Und das gilt, ob ich jetzt mich als interessierter Laie in die Naturwissenschaft wage oder ob ich mich als interessierter Laie in die Bibel wage. Es gilt in beiden Fällen. Das ist mein Resümee nach dieser Überlegung und ich will, ohne dass das in meinem Konzept jetzt eine große Rolle spielt, noch ein paar Sätze anfügen, um euch zu zeigen, womit ich mich nach wie vor herumschlage. Die Evolutionstheorie geht davon aus, und Rolf hat das schon angedeutet, dass der Tod zur Entstehung der Welt dazugehört. Und das ist auch nicht widerlegbar, wenn man diese Denkvoraussetzung mal nachvollzieht. Also es geht nicht anders, als dass Evolution auch mit dem Tod rechnen muss. Wenn der Tod nicht wäre, würde Evolution nicht funktionieren. Und ich habe in einem Buch gelesen, dass jemand sagt, dass die Natur den Tod entwickelt hat, also dass das Lebewesen zu Ende geht, ist eine der größten Leistungen, weil nur so es vorangeht. Ich kann das nachvollziehen, ich kann das verstehen. Aber da ist eine Seite des Todes nicht bedacht. Dass Tod wehtut, dass Verlust eines Menschen unglaublich wehtut, dass das nicht als normal empfunden werden kann. Ich kann es nicht als normal empfinden. Selbst wenn ein Mensch alt ist, kann ich das nicht als normal empfinden. Ich habe neben meiner Mutter gesessen, als sie starb. Manche würden sagen, sie ist ruhig eingeschlafen. Ich kann das nicht. Ich kann nur sagen, der Tod bricht hinein. Und diese Erfahrung und dieses Empfinden und dieses Verstehen von Tod, ist das nicht Teil der Realität? Ist das nicht auch ein Teil in dieser Welt? Oder müssten wir sagen, wie ich manchmal höre, man muss da nüchtern sein. Und es geht nur alles irgendwie zu Ende. Das ist ja der Normalfall. Und warum soll man sich darüber aufregen? Wozu überhaupt Trauer? Ich habe in einem Buch, das die Evolution zu verstehen lehrt, vorrangig zu verstehen zu lernen vorgibt, dass die Trauer kulturgeschichtlich entstanden sei, als die Menschen sesshaft wurden. Vorher gab es auch schon Todesrituale, die gibt es überall und seit langer Zeit findet man die. Aber vorher sagt er, das ist so eine Art Akzeptanz und Verehrung für ein vergangenes Leben. Also nicht Trauer im wirklichen Sinn. Aber nach der Sesshaftwerdung und der Hierarchisierung der Menschheit und all diesen Problemen, die mit den Menschen anfingen, als sie sich in großen Gruppen niederließen und Landwirtschaft betrieben, da wurde es dann zum Problem. Und die Rituale waren jetzt nicht mehr akzeptieren und Lob für das, was gewesen ist, sondern sie waren Verlusterfahrung und Trauererfahrung. Sie haben also es nicht verstanden, mit dem Tod umzugehen. Sollten wir also etwas lernen, den Tod nicht mehr so ernst zu nehmen, sondern als Normalfall hinzunehmen für jedes Leben? Ist das die Lösung? Ich kann mich damit nicht zufrieden geben und berühre hier einen Punkt, von dem Rolf gesagt hat, was sind die Konsequenzen? Tod. Darüber habe ich keine Lösung gefunden. Viel gelesen, keine gefunden. Ich sage euch einfach, wie es mir damit geht. Und so seht ihr, wir sind alle auf der Suche am Anfang. Ich danke euch fürs Mitdenken.